Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute wieder als Extra-Folge. Rudi Kramer ist wieder mit seinem Bericht vom Datenzirkus zu Gast beim LFDI und wir sprechen über Interessantes von den Aufsichtsbehörden, von der Gesetzgebung und von Veröffentlichungen zu Datenschutz und KI. Mit mir dabei ist natürlich auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Hallo Tobias, hallo Rudi.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen, auch von mir.
Das Konzept des Datenzirkus ist klar. Ich sage es hier an der Stelle nochmal ganz kurz. Wir haben unterschiedliche Rubriken, die wir diskutieren wollen. Wir sprechen über Aufsichtsbehörden, über Gesetzgebung, über interessante Publikationen, Veröffentlichungen, KI und Ethik. Jeder von euch hat Themen mitgebracht und diskutiert die an. Und dann schauen wir, dass wir Punkt für Punkt durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und Tobias, du hast das Wort.
Ja, es ist Frühling. Im Frühling sprießen die Tätigkeitsberichte. Das ist vielleicht noch nicht überall bekannt, aber das ist dann schon ganz interessant. Was ergeben denn die Tätigkeitsberichte auch der anderen Kolleginnen und Kollegen? Und wenn ich anfangen soll, eigentlich hier in meinem Skript wäre das anders gewesen, aber das ist ja auch eine große Regel, dass wir uns nicht an Regeln halten in unserem Podcast.
So, alles gut. Ich halte dich als Ersten.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann berichte ich zu einem Fall aus einem Tätigkeitsbericht einer lieben Kollegin in Sachsen. Und da gibt es einen interessanten Fall oder ja, ich sag mal einen sehr, sehr praxisrelevanten Fall, der im Tätigkeitsbericht auch aufgearbeitet wird, und zwar eine Türklingelkamera. Also Situation ist, wir haben eine klassische Klingel, die aber über eine Video, über ein Video-Feature verfügt. Die gibt es natürlich in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Und hier geht es um eine Ausgestaltung, in der nichts gespeichert wird. Ja, das heißt also auch kein Ringspeicher oder ähnliches, sondern es ist im Prinzip zum Teil ist da die Rede von einem verlängerten Auge. Das heißt also, wer die Türklingel drückt, dann geht ein Videosignal zu einem Monitor. Der Monitor steht irgendwo im Haus und dann kann man dann eben gucken, wer steht denn da, also welcher Paketbote oder ähnliches hat da geklingelt. Wie gesagt, keine Speicherung, ne? Solche Systeme gibt es. Und dann ist die Frage, tja, wie geht man damit um? Also zunächst mal, wenn jemand also auf die Klingel drückt, welcher Bereich wird optisch erfasst? Ja, das ist ja dann schon mal die Frage. Also ist das nur das eigene Grundstück oder sind es auch fremde Grundstücke oder ist es gar der öffentlich zugängliche Bereich, der mit von der Kamera erfasst wird? Und dann die nächste und spannende Frage ist, muss ich dann eigentlich kennzeichnen? Und die Kollegin kommt hier zum Ergebnis, dass man das dann auch tatsächlich kennzeichnen muss. Ja, Rudi, da können wir schon in die Diskussion gehen. Ist ja eine durchaus interessante Rechtsfrage. Immer bei solchen Videotürklingeln, so nennen wir es mal, müsste man sich ja auch überlegen, wie sieht es eigentlich aus mit der Haushaltsausnahme? Haushaltsausnahme auch übrigens bei Kameraattrappen immer so eine Frage. Oder überhaupt Anwendbarkeit der DSGVO, wenn gar keine Daten verarbeitet werden bei einer Attrappe. Und Rudi, wie siehst du es? Hast du so ein Ding? Erstens. Und zweitens, informierst du die Paketboten, dass hier eine Videobeobachtung, ne? Das ist ja keine Videoüberwachung, sondern es ist wirklich nur Kamera-zu-Monitor-Prinzip.
Ich kann zum Glück sagen, dass wir so ein Ding nicht haben. Das kann ich mir jetzt dann schön aus der datenschutzrechtlichen Thematik eigentlich herausstellen. Wir haben nur einen Drücker, also wir hören, wenn jemand klingelt und drücken und gucken dann durchs Treppenhaus, wer es ist, oder rufen runter. Aber ich war ein bisschen über die Aussage aus Sachsen mit, ich muss dann eine datenschutzrechtliche Informationspflicht erfüllen, dachte mir, oh mein Gott, wenn man den Datenschutzaufsichtsbehörden hier hundertprozentig folgen würde, man kennt vielleicht noch diese Musterdatenschutzinformationen der Aufsichtsbehörden, die, wenn man sie lesbar ausdrucken will, gut eine DIN A4-Seite verwenden sollte, wenn man da wirklich den Anwendungsbereich der DSGVO annimmt, weil man gelegentlich und da muss ich ihr aber auch recht haben, geben, es macht ja so ein Teil nur Sinn, wenn es quasi aktiviert wird durch ein Klingeln einer Person, also nicht von oben nach unten, ich schaue nicht runter oder kann nicht heimlich die Straße oder sonst was beobachten, sondern durch das Klingeln wird es aktiviert, dann vielleicht auch noch angezeigt durch ein rotes Lämpchen, dass es die Kamera an ist und nach ein paar Sekunden geht es dann automatisch wieder aus. Hätte ich jetzt, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, nicht gerade gesagt, oh, jetzt sind wir im Anwendungsbereich der DSGVO, sofern in Anführungszeichen diese Kamera auch nur auf den überschaubaren Bereich und direkt vor der Tür fokussiert ist. Ich habe auch noch nie bei irgendeiner Kamera die entsprechenden Hinweise wahrgenommen.
Mhm. Ja, die Haushaltsausnahme, ne, die habe ich auch nachgedacht, die ist aber natürlich nach der Rechtsprechung des EuGH wirklich sehr, sehr eng zu sehen, ja, und gerade, ja, also der Umstand, dass es auch den Paketboten trifft und eben nicht nur die eigenen Kinder und deren Freunde, wird man dann wahrscheinlich, wenn man den EuGH ernst nimmt, zumindest über die Haushaltsausnahmen nicht hinwegkommen, ne? Also das heißt, Anwendungsbereich dann wohl schon, könnte man vielleicht noch drüber nachdenken, inwieweit man Hinweise eben ja minimalinvasiv auch machen kann. Ne? Also das kann man ja auch sehr unterschiedlich tun. Aber tatsächlich, so in der großen, weiten Praxis sehe ich es nicht abgebildet.
Aber dann müsstest du fein unterscheiden, ist denn die Tür etwas auf dem Grundstück nach hinten versetzt, dass es wirklich nur eine Aufnahme auf dem Privatgelände ist? Weil sonst wärst du ja auch, in Anführungszeichen, mit jeder Kameraaufnahme im Garten, in der Diskussion, wenn das Bild dann vielleicht in den Nachbarsgarten oder auf die Straße übergeht, dass du dann auch aus der Haushaltsaufnahme draußen bist. Also ich denke schon, dass man da, wenn man schon das nach dem EuGH definieren will oder subsumieren will, ob es passt, dann auch wirklich gucken muss, wie weit geht denn die Aufnahme von dem Türklingelkameraschild weg in den öffentlichen Bereich oder bin ich dann wirklich nur auch von der Fokussierung her innerhalb dieser 1,5 Meter oder 1,5 Meter weg von der Haustür.
Gab es da nicht mal diese Regelung, dass man das, was man durch diesen Türspion daheim sieht, was sozusagen das Äquivalent wäre, dass das okay wäre?
Ja, ist genau die Frage, was ist das Pendant, ne? Und wie weit geht sozusagen die technische Ausgestaltung hier über das hinaus, was man früher mit dem Türspion, unabhängig jetzt, ob er analog oder digital ist, ne? Aber genau diese Fragen muss man stellen. Also es kommt tatsächlich auf die technische Ausgestaltung am Ende des Tages an. Manche von diesen Dingern haben irgendwelche Weitwinkel-Fisheye-Kameras und andere, da sieht man halt wirklich nur einen Meter weit. Und da wäre ich dann auch zurückhaltend und würde sagen, ja, nee, brauchen wir jetzt keine Informationspflichten. Also wie so oft leider, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, ob der Chef anfängt oder der Rudi. Da der Chef angefangen hat, ist jetzt der Rudi dran. Ich habe die Reihenfolge gesprengt, was ich nicht wollte. Aber jetzt im Bereich der Aufsichtsbehörden, der Aufsicht, Rudi, dein Punkt.
Wir haben ehrlich gesagt bei dem Themenfeld, weil es da so viele interessante Meldungen gab, hat sich jeder ein bisschen mehr ausgesucht bei den Aufsichten. Ich hatte auch zwei. Oder eigentlich mindestens zwei, und würde mal ganz gern auf eine Meldung aus dem Tätigkeitsbericht von Hamburg zurückkommen oder darauf hinweisen. Der hat sich nämlich mit Diversitätskriterien befasst. Diversitätskriterien, und ein anderes Wort ist, die Vielfalt der Beschäftigten oder der eingesetzten Mitarbeiter. Wir erleben momentan, ausgehend von den USA, einen gewissen Trend, der unter dem scheinbaren Benachteiligung von weißen alten Männern dahin geht, dass Minderheiten eben oder dass Programme, die zum Ausgleich für Minderheiten geschaffen werden sollen, nicht mehr bei der Vergabe von Staatsaufträgen berücksichtigt werden. Und wir haben in Deutschland oder in Europa mittlerweile eine sehr ausgeprägte Kultur für sogenannte DEI, also Diversity, Equity and Inclusion Programme. Und ich fand es ganz interessant, wie sich der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit Kriterien aus der Filmbranche befasst. Dass es eben wirklich darum geht, wie kann ich denn nachweisen, dass ich ein Diversitätsprogramm erfülle, dass ich Minderheiten eventuell versuche auszugleichen. Und das ist ja ein Thema, bei dem wir im Datenschutz durch die EuGH-Urteile jetzt im Januar und im März zu Moos aus Frankreich, dem Fall, oder auch aus Ungarn, zur Frage, welche Anforderungen kann ich denn stellen bei einer non-binären Person, finde ich sehr interessant, dass man eben das trotzdem mit datenschutzrechtlichen Aspekten auch begründen kann, wenn ich hier entsprechende Vorgaben mache und die berücksichtigen will.
Ja, also da würde ich mich auch an dem EuGH halten. Also das ist, die Aufsichtsbehörden sind an Gesetz und Recht und Rechtsprechung gebunden. Und vor dem Hintergrund würde ich das an der Stelle ganz ähnlich sehen wie der Hamburger Kollege.
Hast du einen weiteren Punkt, lieber Chef, den du ansprechen möchtest?
Ja, wieder aus einem Tätigkeitsbericht eines.
Wer hat denn eigentlich den ersten in diesem Jahr veröffentlicht?
Oh, ich glaube, das war Baden-Württemberg.
Oh, alles klar.
Ja. Naja, gut, des Kollegen in Bremen. Und da geht es, und das ist tatsächlich auch technisch was sehr Interessantes, was glaube ich, eine gute Möglichkeit ist, um gemeinsam zu lernen, auch wenn man benachteiligt ist, wenn man kurzfristig krank ist oder wenn man länger krank ist. Telepräsenzroboter in Schulen. Also einfach gesprochen, ein Gerät, das stelle ich auf den Tisch. Ich habe jemanden, der ist krank, das kann unterschiedliche Gründe haben, kurzzeitig krank oder auch längerfristig schlimm erkrankt, soll aber trotzdem am Unterricht teilnehmen. Und zwar am Unterricht so teilnehmen, wie die anderen auch. Das heißt also nicht mit Extra-Sessions virtuell oder ähnliches, sondern soll auch interagieren können mit den anderen Schülerinnen und Schülern. Und das läuft über einen Roboter-Avatar im Grunde, also dieser Roboter, den stellt man auf den Tisch. Über den kann man kommunizieren. Das heißt also, man kann sich aufschalten im Grunde von zu Hause aus. Hört dann auch, also der hat auch Mikrofon-Features, ähnliches. Und soll, wie gesagt, dazu dienen, Lehrer auch, wenn es ein bisschen schwieriger ist, zu ermöglichen. Also technisch erstmal eine super Sache. Und dann ist natürlich die Frage, darf man das? Auch datenschutzrechtlich. Hier wird ja möglicherweise das gesprochene Wort, nicht nur möglicherweise, das gesprochene Wort wird aufgezeichnet von Schülerinnen und Schülern, des Lehrers auch. Ja, die Interaktion wird nach draußen getragen, aus dem Klassenzimmer heraus. Ja, und dann berichtet der Kollege in Bremen über eine Änderung dort im Schuldatenschutzgesetz, und zwar einem Paragraphen 4a, der das im Prinzip ermöglicht. Und da war offensichtlich der bremische Kollege auch in der Beratung tätig, in der Beratung für diese gesetzliche Novellierung. Ja, dann, wenn man sowas liest, dann guckt man und überlegt immer, ja, wie ist denn das eigentlich bei uns? Ja, also in Baden-Württemberg, im Ländle, gibt es ebenfalls interessanterweise eine Regelung dazu in einer Digitalunterrichtungsverordnung. Ja, haben wir vom 8. Oktober 2024, also auch vergleichsweise aktuell. Und da steht Ähnliches drin, ne? Der Einsatz eines Telepräsenzroboters, der synchrone Video- und Bildübertragung im Klassenraum, ich verkürze jetzt, zulässt, wenn das vom Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule gedeckt ist, wenn der Telepräsenzroboter offen erkennbar ist, dass ich also sehe, oh, da wird vielleicht was aufgezeichnet, dann gibt es noch eine Vorgabe zu technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und jetzt kommt was, und da würde ich dich mal fragen, wie du das siehst, Rudi, und das ist eine weitere Voraussetzung, und das ist übrigens in Bremen auch so, ja, also auch vorausgesetzt, und alle einwilligen. Und das finde ich insoweit interessant, als dass man sich ja bei so einer gesetzlichen Ausgestaltung grundsätzlich schon überlegen kann, braucht es denn die Einwilligung eigentlich noch extra zu dem gesetzlichen, zu der gesetzlichen Vorgabe, die ja ganz konkret sagt, unter den und den Umständen, zu dem und dem Zweck, soll das zulässig sein. Und jetzt braucht man also zusätzlich noch eine Einwilligung, wohl sowohl in Bremen als auch hier im Ländle. Und jetzt frage ich einfach mal, Rudi, was hältst du davon?
Also ich hätte in dem Fall auf die Einwilligung auch verzichtet, weil natürlich haben wir da auch die Schwierigkeit, wer soll denn einwilligen? Das können ja nur die Eltern sein bei Minderjährigen. Ab einer gewissen Altersstufe kann man auch die sogenannten Minderjährigen, ne, also 16-, 17-Jährige, werden ja dann ja auch noch vom Eltern Einwilligung ja eigentlich mit umfasst oder eben nicht mehr. Und was mache ich denn, wenn das jemand nicht will? Ich fand die Prima-Regelung, eigentlich hatte ich so verstanden, dass die natürlich auch für die Nachbarpersonen, die neben diesem Gerät, will ich sagen Roboter, neben diesem Gerät sitzen, dass die auch die Möglichkeit haben, da zu verlangen, dass es mal woanders hinkommt. Denn dieses Gerät, es wird so geschildert, dass es also auch den Blickwinkel drehen kann und eben auch quasi die Kommunikation für die abwesende Person so ermöglicht, dass sie, wie wenn sie in dem Raum wäre. Und fand es eigentlich gut gelöst über eine gesetzliche Klarstellung und Regelungen, auch mit Ausweichmöglichkeiten, dass damit eigentlich das, was man sonst immer hört, geht nicht wegen Datenschutz, wunderbar widerlegt wird. Wenn der Datenschutz frühzeitig mit berücksichtigt wird, ist eben oftmals mehr möglich, als wenn man erst hinterher kommt. Und die Einwilligung in dem Fall, in Anführungszeichen, ist abhängig zu machen von allen anderen im Raum befindlichen. Wer traut sich schon, Nein zu sagen? Haben wir wieder das Problem der Freiwilligkeit von einem gewissen Gruppendruck bis hin zu denjenigen, die dann vielleicht krank daheim sind, wie du willst das doch, oder? Und wo man dann sagen kann, hey, vielleicht will sie es gerade nicht, diese Person. Ich fand es eigentlich mit einer gesetzlichen Regelung, wäre es mir lieber gewesen, dass es dann eben auch die Klarheit gibt und nicht diesen Gruppendruck eventuell auf die ein oder andere Person. Ich habe es aber auch deswegen vor allem mit aufgenommen, weil ich eben auch mal zeigen wollte, dass man eben gerade auch, wenn bei Gesetzesvorhaben Datenschutzbeauftragte frühzeitig einbezogen werden, doch vieles eher ermöglicht wird, als wenn hinterher irgendwas auf dem Tisch liegt und man kommt auf die ein oder andere Fragestellung, die man im Gesetzgebungsverfahren nicht beachtet hat.
Ja, also klar, von der Message her, frühe Beteiligung, absolut, alles gut. Und dass es am Schluss funktioniert, auch alles gut. Aber man kann sich wirklich, hätte es die Einwilligung überhaupt gebraucht? Ne? Wenn ich ansonsten ganz konkret sage, zu dem und dem Zweck, für die und die Dauer nur, ist es erkennbar, also Transparenz, das kann ich auch alles abbilden. Und dann hätte es vielleicht am Ende des Tages gar keine Einwilligung noch zusätzlich bedurft. Also kann man zumindest drüber nachdenken.
Ja. Also man nimmt es nicht mit auf den Schulhof und mit dem Roboter spazieren, um auf den Pausenhof zu gucken,
was da so passiert. Ja, und die Daten, wenn da irgendwas drauf gespeichert wird, dann muss das natürlich auch gelöscht werden. Und na klar, das alles klar. Aber Einwilligungserfordernis zwingend von allen Erziehungsberechtigten aller Mitschüler.
Nächster Punkt. Spannend. Wer ist dran? Der Chef hat gerade gesprochen. Rudi?
Dann nehme ich einen Punkt von dem, den der Tobi schon ausgesucht hat. Und zwar geht es da wieder was aus dem Tätigkeitsbericht, und zwar wieder aus Hamburg. Auskunftsrecht der Eltern bei einer Online-Dating-Plattform, die Tochter benutzt hat. Also im Tätigkeitsbericht steht eine minderjährige Tochter, steht leider nicht das Alter dabei, die sich fröhlich angemeldet hat auf einer Plattform, bei der laut Tätigkeitsbericht ältere Männer Kontakt zu jungen Frauen suchen, was den Eltern nicht gefallen hat, aus nachvollziehbaren Gründen. Und die Eltern haben dann von der Plattform Auskunft verlangt im Namen der Tochter als Erziehungsberechtigte. Und da gab es dann einige auch datenschutzrechtliche Fragestellungen. Die Plattform hat sich erstmal nicht ganz korrekt verhalten, hat also überhaupt keine Auskunft gegeben. Und das Interessante für mich in Anführungszeichen: Wer ist auskunftsberechtigt bei minderjährigen Kindern? Können das auch die Eltern machen? Der Hamburger Datenschutzbeauftragte bezieht sich da auf Regelungen im BGB zur Erziehungsaufgabe der Eltern, Paragraf 626 fortfolgende, und bejaht also eine Vertretung auch im Auskunftsrecht. Und da hätte mich eigentlich dann wirklich so das Alter der Tochter interessiert, also minderjährig heißt unter 18. Wer Kinder hat, in Anführungszeichen, ab 16, 17, sind die auch mal so eigenständig und kommunikativ, dass die sicherlich nicht jede Kommunikation haben wollen, dass die Eltern die mitbekommen. Aber in dem Fall mit Dating-Plattformen mit älteren Männern kann man es gut nachvollziehen. Und es ging dann um den Umfang der Auskunft. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte führt dazu aus, dass es dann eben auch ging, welche Kommunikation hatte sie, auch die Inhalte, und da befürwortete er, dass auch die Eltern die Inhalte bekommen, allerdings nicht die Identität der Kommunikationspartner. Und jetzt die Frage nach Baden-Württemberg: Hättet ihr auch so entschieden?
Ja, als ich das las, also da sind ja dann immer mehrere Rollen, die man hat. Ne? Ich hab ja auch Kinder. Ich überlege gerade, meine Tochter, die ist noch recht jung, aber was sie wohl sagen würde, wenn ich gegen ihren Willen einen Auskunftsanspruch für sie gäbe. Ich kann mir das gut vorstellen, was sie mir da sagen würde. Das wäre sehr kritisch, hätte ich mal gesagt. Also die Frage ist tatsächlich, also gut, wir wissen es nicht. Und wahrscheinlich, also die Einsichtsfähigkeit, die dann auch für die Ausgestaltung des Grundrechts eine Rolle spielt, ja, die wächst ja sozusagen mit, ja, und dann ist es also ein Unterschied, ob jemand 14 ist oder 17 tatsächlich, ne, weil ja hier, oder das liegt zumindest, wir kennen den Fall nicht genau, und wahrscheinlich steht das Alter schon allein deswegen nicht drin, um halt nicht die Möglichkeit einer Reidentifikation oder Ähnliches zu haben, um möglichst wenig zu sagen an der Stelle, also das kann ich dann schon verstehen, aber man müsste sich tatsächlich genauer angucken, ob hier der Auskunftsanspruch nicht gegen den Berechtigten am Ende des Tages, ne, also Warnbonk, über die Sorgeberechtigten geltend gemacht wird, und ob sowas eigentlich im Sinne des Erfinders sein kann. Ja. Was ich auch noch überlegt habe, ist so ein bisschen die Parallele rundum, und das hat ja die Gerichte auch sehr lange beschäftigt, den digitalen Nachlass. Da haben wir ja auch ähnliche Konstellationen. Also jemand hat ein damals Facebook-Konto gehabt, und da, jedenfalls ist das, was wo auch letztlich der BGH entschieden hat. Und dann wird sozusagen der Account durch die Eltern geerbt und möglicherweise auch gegen den Willen. Und das sind ja die ganzen Kommunikationsinhalte, ne, das gegebenenfalls Minderjährigen. Und wie das handzuhaben ist, beim digitalen Nachlass, wird der BGH gesagt, ja, ist halt so. Ist ja mit Briefen auch so. Aber hier, ja, mit Persönlichkeitsrechten, auch gegen den Willen möglicherweise, finde ich zumindest potenziell schwierig und hängt vom Alter ab tatsächlich. Ne? Und natürlich dann auch von, was wurde geschwärzt, gegebenenfalls auch hier bei den Kommunikationsinhalten. Das wissen wir jetzt auch nicht genau aus dem Tätigkeitsbericht. Aber möglicherweise konfligiert das mit den Interessen der Berechtigten in diesem Fall. Ja, was die Eltern vielleicht nicht gut finden, aber die finden häufig Sachen nicht so gut, die, ja, ein anderes Problem.
Gut, dann haben wir diesen Punkt auch besprochen. Gibt es noch einen weiteren im Bereich der Aufsicht? Habe ich was übersehen oder kommen wir zu einem?
Na, wir haben noch einiges von der Aufsicht.
Ja, ja.
Dann machen wir weiter und dann ist der nächste dran.
Dann wäre ich wieder dran, glaube ich, ne? In der, obwohl wir geben uns da ja nichts, ne? Das nächste ist eine Veröffentlichung der Kollegen in UK, dem Vereinigten Königreich, der ICO, dort die Aufsichtsbehörde. Und da geht es um Guidance zur Anonymisierung. Und das ist ja etwas, was uns hier ordentlich auf Trab hält. Wahrscheinlich haben wir da auch schon sehr häufig drüber gesprochen. Guidelines des EDSA, darauf warten wir. Pseudonymisierung gibt es seit diesem Jahr. Die Guidelines, Anonymisierung kommt jetzt bald. Ja. Die ICO ist da, ja, was heißt vorgeprescht, kann man ja so nicht sagen, weil man grundsätzlich zum Teil andere Wege gegangen ist. Aber es gibt hier Guidelines und wenn man die liest, ich glaube, wenn man es als, das ist auf der Webseite gut lesbar aufbereitet. Aber was ich interessant fand, wenn man sich das PDF zieht, sind so knapp 31 Seiten und damit deutlich kürzer als das, was uns vom EDSA erwartet. Das kann ich schon mal spoilern. Aber was ich ganz interessant fand, als ich gelesen habe, und das würde ich, glaube ich, auch unterstreichen, und das kommt da sehr klar raus, dass an einer Stelle es heißt, naja, das mit der Anonymisierung, das darf man vielleicht gar nicht so statisch verstehen, sondern das sei ein Spektrum. Ja, also von schwarz nach weiß mit ganz vielen Schattierungen. Ja, also es kommt drauf an, Einzelfall. Ja, es gibt auch Grau und das schlägt irgendwann um. Und das sagen einem übrigens auch die Techniker. Also eine Anonymisierung ist nicht eins oder null. Tatsächlich, also das mit dem Spektrum, das fand ich einen interessanten Begriff hier bei der Anonymisierung. Und fand ich spannend. Rudi, du auch?
Ich finde es vor allem spannend, weil ich immer noch nicht meinen Studenten erklären kann, wann ist was anonym. Im ersten Semester erzähle ich immer, Datenschutzrecht gilt nicht für anonyme Daten, und im zweiten Semester eier ich rum, um zu erklären, was ist eigentlich anonym. Wessen Wissen muss ich zurechnen? Wessen Aufwand kann wie berücksichtigt werden? Und wenn man sich da erstmal durchgeeiert hat, dann muss man sagen, ja, und es muss dann immer regelmäßig überprüft werden, ob sich daran was geändert hat. Und spätestens da nehme ich keinem übel, mich nicht mehr ernst zu nehmen. Aber wem sage ich das? Ich kann das so locker flockig so behaupten, Aufsichtsbehörden müssen das versuchen, rechtssicher darzulegen. Und ein Thema, was wir auch schon mal angesprochen hatten, was jetzt dann auch wieder relevanter werden wird, ist ja das Verfahren in Ansbach vor dem VG Ansbach zwischen dem bei LDA und der Firma Worldcoin, wo es eben auch darum geht, wann ist ein Datum anonym oder nicht mehr personenbezogen. Und es ist ja auch eine Ansicht gewesen aus Ansbach, die innerhalb des EDSA abgestimmt war. Und wo wir jetzt mal gucken müssen, wenn jetzt eben auch der EDSA seine Guidelines zur Anonymisierung herausbringt und vielleicht das VG Ansbach bestimmte Fragestellungen auch dem EuGH vorlegt, vielleicht haben wir dann in ein, zwei, drei Jahren eine größere Rechtssicherheit, auch abhängig davon, wie die technische Entwicklung sein wird.
Ja. Können wir gespannt drauf sein, aber das wird uns noch eine Weile beschäftigen, das sehe ich auch so. Aber jedenfalls, also die Lektüre lohnt hier, der ICO-Guidelines.
Gut, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, Rudi.
Ich würde jetzt dann eigentlich zwei Punkte zusammenfassen und dann überleiten zur Rechtsprechung, es sei denn, Tobias will noch was zum BSI sagen.
Ach, da mache ich nur ein bisschen Werbung. Das geht auch ganz schnell. Das ist vor allem der Link. Ne? Das BSI bietet niedrigschwellige Hinweise zur Datensicherung, ne? Also Backup. Ne? Kein Backup, kein Mitleid. Wer kennt es nicht? Aber was die wirklich gut machen auf der Webseite, ist einfach verständlich, wie, mit welchem Tool kann ich denn unter Windows, mit welchem Tool kann ich mit einem Mac und mit welchem Tool bei Linux, ne? Für die Freunde von Linux und verschiedene Distributionen, Ubuntu, ähnlichem. Wie mache ich denn da konkret ein Backup? Wie geht's? Ja, und das ist da, finde ich, auch grafisch sehr schön aufbereitet, ist praktisch, kann man sich dran orientieren. Ist gut.
Ja, sehr schön. Dann komme ich jetzt mit Punkten, die jetzt quasi schon von den Aufsichtsbehörden zur Rechtsprechung übergehen. Und zwar fällt mir auf, dass in den meisten Tätigkeitsberichten, also ich habe es bislang 4 oder 5 gelesen und in mindestens 3 oder 4 war ein Thema, das man in Anführungszeichen mit Mitarbeiterexzess beschreiben kann. Mitarbeiterexzess beschreibt, wenn eine Person, die einen berechtigten Zugang hat zu Daten, diesen Zugang außerhalb ihrer eigentlichen beruflichen Aufgabenerfüllung verwendet. Man hört immer wieder, gerade bei Polizisten oder bei Polizeibeamtinnen, dass die oftmals den Zugang zu gewissen Dateien nutzen für private Interessen. Sei es der neue Freund der Tochter, sei es Nachbarn, sonstige Interessen an Personen, wo dann eben die polizeilichen Datensätze verwendet werden, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Es sind auch Fälle, so bekannt, sogenannte Flirt-SMS, wo Beschäftigte die Kontaktangaben von Kundinnen verwendeten, um Kontakt herzustellen. Und so gibt es eben auch Beispiele von ausgeschiedenen Beschäftigten, die dann quasi die Daten der Kunden mitgenommen haben, um dann beim neuen Arbeitgeber damit wieder Werbung zu machen. Oder eben auch von Mitarbeitenden, die im Rahmen der Gesundheitsbereichs tätig waren und da bestimmte Zugänge zu Patientenakten genutzt haben. Und ein Beispiel kommt auch aus Baden-Württemberg, das ist dann die Rechtsprechung. Mitarbeiterexzess bei rechtswidrigen Datenabfragen durch Beschäftigte, auch ein geahndeter Fall eines Polizeibeamten. Und das Spannende für mich ist dann, ich bin dann als Arbeitgeber nicht mehr die verantwortliche Stelle für diese sogenannten Mitarbeiterexzesse, sondern diese Person wird dann quasi selbst zum neuen Verantwortlichen. Und was ich mich dann frage, müsste ich dann als Arbeitgeber, wenn ich so etwas feststelle, A, welche Möglichkeiten habe ich denn, sowas festzustellen? Und B, wenn ich sowas feststelle, müsste ich dann nicht auch eine Meldung nach Artikel 33 als Datenschutzverletzung abgeben? Denn es hat sich ja jemand anfangs die Vertraulichkeit einer Person, die zwar normalerweise auch Zugang zu den Daten haben könnte oder dürfte, allerdings nur im Rahmen der eigenen Aufgabenerfüllung. Überschreite ich diese eigene Aufgabenerfüllung, bekomme aber trotzdem Daten mit, ist das dann schon eine Datenschutzverletzung? Wie würde die Aufsicht reagieren?
Ja, also man fängt da an, den Brand erstmal da zu löschen, wo er auf jeden Fall besteht. Und das ist in der Konstellation, dass Daten, die zu bestimmten Zwecken vorliegen, ja im Prinzip zweckwidrig eingesetzt werden, zu privaten Zwecken. Und dadurch kommt eben dieser Verantwortlichkeitswechsel. Du hast schon recht, da kann man über eine Datenpanne schon auch nachdenken. Was man, glaube ich, sagen kann, weil du es auch gesagt hast, es taucht in mehreren Tätigkeitsberichten auf, es ist tatsächlich auch innerhalb der DSK stellen wir das immer wieder fest. Es ist ein Problem, das immer wieder auftaucht. Das heißt nicht, dass es Millionen Fälle sind, aber es ist in allen Bundesländern durchaus eine Problematik. Und dann muss man eben auch versuchen, durch das System, durch Logfiles, also dass man Zugriffe speichert, ne? Dass man also eben hinterher dann auch schauen kann, wer hat welche Daten wann abgerufen. Das ist eigentlich, sollte das überall auch implementiert sein. Dann muss man auch Prozesse haben, dass ab und zu mal Stichproben gemacht werden. Na, wer hat denn auf Polas wann, wie, wo, in welchem Kontext zugegriffen? Das heißt also, das kann man schon einhegen. Ja, aber wir hatten, das hat ja auch die Runde gemacht, auch einen relativ extremen Fall in diesem Jahr, wo es dann eben auch ein Bußgeld geben muss. Ja.
Okay. Und dann haben wir den Punkt besprochen. Rudi, du hattest vorgelegt, dann kommen wir zu dir, Chef, und deinem Punkt zur Rechtsprechung.
Ja, eine interessante Entscheidung des LAG Düsseldorf. Wir haben es in den Shownotes dann auch. Und worum ging es? Ein Beschäftigter hat sich auf einem sozialen Netzwerk in einer bestimmten Art und Weise geäußert. Zum Hintergrund, es war ein vornehmlich privat genutztes Netzwerk. Das muss man natürlich auch mal so ein bisschen unterscheiden. Ne? Ist es, nennen wir mal Namen, Facebook oder ist es LinkedIn? Ist es beruflich genutzt? In dem Fall ein privates Netzwerk, bei dem er aber in seiner Bio angegeben hat, dass er mal bei einer bestimmten Company gearbeitet hat. Ne? Gut, das hat sich auch wohl über mehrere Jahre hier hingezogen. Naja, und jetzt hat er auf diesem Netzwerk durchaus Problematisches gepostet, in privater Manier. Er hat sich positiv über die von der Hamas begangenen Terrorakte und im Weiteren auch mit antisemitischen Äußerungen hier hervorgetan. Und das hat, und das ist dann jetzt schon die Frage, was hat das eigentlich mit Datenschutz zu tun? Das hat dann sein Arbeitgeber offensichtlich gesehen und hat ihn rausgeschmissen. Ne? Und ich habe sogar fristlos gekündigt. Ne? Und dann war die Frage, ja, kann man rausgeschmissen werden, wenn man also eine bestimmte Äußerung auf einem privaten Netzwerk macht? Darf eigentlich, das ist auch die Frage, ne, Rudi, wie siehst du es, darf eigentlich der Arbeitgeber sozusagen das private Netzwerk daraufhin überwachen, was der da so postet? Oder kommt es auf die Einstellungen an, die man bei dem Netzwerk macht? Und woher wusste der Arbeitgeber das? Und die nächste Frage ist, kann man jemanden entlassen wegen so einer Äußerung? Ne? Und in diesem Fall, dazu gibt es übrigens eine größere Rechtsprechung in unterschiedlichen Konstellationen, also je nachdem, wie dicht das Kommunikat auch eine Verbindung zum Arbeitgeber sozusagen zulässt. Ja? Und die Rechtsprechung, da gibt es durchaus Fälle, wo man auch eine fristlose Kündigung durchgewunken hat und gesagt hat, naja, also da sind die Interessen des Arbeitgebers tatsächlich nachhaltig beschädigt durch bestimmte Kommunikate und deswegen ist die fristlose Kündigung in Ordnung. Hier in diesem Fall hat das Gericht gesagt, naja, das war eine durchaus problematische Äußerung. Da kommen auch noch die Implikationen der Meinungsfreiheit. Ne? Wo fängt die an? Wo hört die auf? Wo hat die ihre Grenzen? Aber jedenfalls, der Arbeitgeber ist so weit weg davon. Der hat eigentlich nur gesagt, ich arbeite da, aber ansonsten hatten auch die Kommunikate keinen Bezug zur Arbeitsstätte. Und das rechtfertigt dann zumindest keine außerordentliche Kündigung.
Man muss vielleicht noch ergänzen, dass auch in dem Fall der Beschäftigte dann, sobald er dann von darauf angesprochen worden ist, das entsprechend gelöscht hat. Und maßgeblich war auch für das Gericht, wie du es schon sagtest, es gab eben eigentlich keinen Bezug zum Arbeitgeber. Und in anderen Fällen, in anderen Urteilen, ist eben oftmals der Bezug zum Arbeitgeber oder zu dem betrieblichen Umfeld eher gegeben gewesen. Also letztendlich, in Anführungszeichen, muss man trotzdem sagen, egal ob man jetzt einen Bezug zum Arbeitgeber hat oder eben nicht, bestimmte Äußerungen sollte man auch nicht machen, auch wenn es nur ein rein privat genutztes soziales Netzwerk ist, dann letztendlich fällt es immer wieder auch auf das sonstige Umfeld der Person zurück. Wo arbeitet denn der oder die? Was sind es dann denn so für Leute? Also generell sollte man sich eher schon zurückhalten mit, in dem Fall waren es rassistische Äußerungen, sondern sich eher überlegen, ob man sowas dann wirklich posten muss. Aber wichtig, und das fand ich eben so das Spannende an dem Urteil, dieses feine Prüfen, was ist da dem Arbeitgeber zuzurechnen, kann er davon irgendwas ableiten. Er wollte in dem Fall auch den Betriebsfrieden schützen, wenn man denn weiß, oh, da gibt es eine Person, die hat solche Einschätzungen und äußert die auch, dass man dann aber auch sagen kann, sprecht die zuerst an, und das Landesarbeitsgericht hat eben gemeint, in dem Fall wäre vielleicht auch erst eine Ansprache möglich gewesen, und man hat ja auch gesehen, dass die Person auch gleich darauf reagiert hat, sodass eine fristlose Kündigung in dem Fall nicht angemessen war.
Okay, gut. Dann haben wir, soweit ich das sehe, in dieser Rubrik die Themen besprochen.
Ja, jeder hatte einen Punkt. Ja. Du hast ja gezählt. Ja.
Das gibt's ja nicht. Na gut, also dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zur nächsten Rubrik Gesetzgebung. Und da, lieber Chef, würde ich dich bitten, den Auftakt zu machen.
Ja, eine Meldung, auch das wieder in den Shownotes aus der großartigen Zirkusliste. Überarbeitung der DSGVO, wäre der Hashtag. Man hat ja lange gedacht, keiner traut sich so recht ran, da gibt es keine Reform in der nächsten Zukunft. Das hat sich politisch so ein bisschen gewandelt und jetzt ist zumindest eine kleine Änderung angedacht und auch schon sehr konkret, auch schon ab Mai möglicherweise mit einem Vorschlag der Kommission. Da geht es also zunächst mal um das Verarbeitungsverzeichnis, dort der Artikel 30 und die Frage, ja, müssen auch so ganz kleine Unternehmen eigentlich auch so ein volles Verzeichnis? Und da will man offensichtlich, an der Stelle möchte man ran. Dann ist aber die große Frage, tja, wenn man einmal den Bohrer ansetzt, was gibt es denn vielleicht noch an DSGVO-Reform? Und da sind wir ja in der datenpolitischen Debatte mit unterschiedlichsten Forderungen, ja, dass man auf europäischer Ebene, denn da, nur da könnte man es tun, den Anwendungsbereich möglicherweise nochmal aufschraubt oder ob man vielleicht sogar an der Grund-DNA der DSGVO mit dem Erforderlichkeitsprinzip, also lauter Ideen, oder ob man DSGVO in verschiedenen Sizes, also nach Kleidergrößen S, M und L, ob man sowas andenkt, das ist der Voss-Schrems-Vorschlag. Wird man also ganz gespannt auf den europäischen Prozess sehen müssen, ja.
Würde ich gleich noch ein bisschen ergänzen, weil tagaktuell, wir nehmen heute am 9. April auf und heute kam auch der Koalitionsvertrag an so eine Öffentlichkeit, wo ja auch bestimmte Vorhaben der Koalition hinsichtlich des Datenschutzes angesprochen werden, wie eben auch eine gewisse Erleichterung für KMUs und Vereine. Aber auch, man erkennt auch, dass sie eben sagen, sie möchten sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen. Das heißt, es ist auf der Ebene auch schon erkannt, dass man eben in Berlin nicht alle, und Berlin und München, so muss man sagen, nicht alles alleine entscheiden kann, sondern dass man bei Grundsätzen der Datenschutzgesetzgebung eben auf den europäischen Gesetzgeber mit angewiesen ist. Und es ist auch dieser Tage ja veröffentlicht worden, dass auf europäischer Ebene man vorhat, die bisherige Digitalpolitik zu überprüfen, inwieweit man eben entbürokratisieren kann und Erleichterungen schaffen kann, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit wieder zu fördern. Was man da bislang wahrgenommen hat, Tobias hat schon erzählt, ist eben der Artikel 30, sprich die Dokumentationspflichten, die in meinen Augen eine Aufweichung für kleine Unternehmen eigentlich keine richtige Hilfe wäre, denn alle weiteren Verpflichtungen aus der DSGVO bleiben ja bestehen und da ist gerade die über Artikel 30 dokumentierten Inhalte oftmals eine unverzichtbare Hilfestellung, um eben Auskunftsbegehren zeitnah beantworten zu können, um Informationspflichten zu erstellen. Aber man wird sehen, wie sich das dann in der Praxis niederschlägt. Es wird jedenfalls spannend, inwieweit man dann tatsächlich, sollte man die über die DSGVO reden, sich nur auf Artikel 30 begrenzt oder ob man es schafft, den sogenannten risikobasierten Ansatz, der ja bislang auf die Risiken und Freiheiten der betroffenen Person fokussiert ist, inwieweit man sagen kann, ein Verein muss das nicht machen. Und die nächste Überlegung, ist der ADAC nicht auch ein Verein? Oder wie differenziere ich denn bei gewissen Vereinen nach deren Inhalt, Klammer auf, anonyme Alkoholiker, setze ich gleich wie einen Sportverein oder einen Kegelverein, wo vielleicht weniger kritische Daten verarbeitet werden. Also da steckt noch viel Teufel im Detail und wir sind gespannt, wie sich das dann austarieren wird mit den entsprechenden Stakeholdern.
Ja, ich fand nur einen Punkt, du hast den Koalitionsvertrag hier druckfrisch, liegt er neben mir. Es riecht noch ist es eigentlich Druckerschwärze, was? Naja, egal. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der digitalpolitischen Debatte davor so ein bisschen ausgeblendet wurde. Also was kann man denn überhaupt gestalten und wo gestaltet man es? Also das, was hier an größeren Reformen überlegt wird, das wird man auf Ebene der DSGVO also entscheiden müssen. Das kann man national gar nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich da auch noch bedenken würde, auch die DSGVO ist nicht unbegrenzt reformierbar, sondern nur nach Maßgabe der Grundrechtecharta. Und da gibt es einen Artikel 7 und einen Artikel 8 und den kann man nicht einfach so wegwischen. Also das heißt, also auch da gibt es Vorgaben, aber zentral wird man das tatsächlich auf Ebene der DSGVO überlegen müssen.
Ich wollte noch zu dem Thema Überarbeitung DSGVO und auch Bundesdatenschutzgesetz. Da hatte ich noch darauf verwiesen, dass eben vor 2 Tagen die Veranstaltung der Stiftung Datenschutz auch jetzt auch veröffentlicht wurde, die Aufzeichnung mit dem vormaligen Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg oder Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, der sehr pointiert auf nach seiner Ansicht nach reformbedürftige Einstellungen des ETSA und des EuGH, aber auch der Datenschutzgrundverordnung hingewiesen hat. Und ich bin gespannt, wie solche Überlegungen dann Einfluss nehmen auf die entsprechende Überarbeitung der jeweiligen Gesetzesgrundlagen. Also es war sehr pointiert, sehr, ich will nicht sagen hart, aber eben sehr offen, dass man eben in Anführungszeichen, wie werden manche Positionen des EuGH oder des ETSA auf der wirtschaftlichen Ebene in Anführungszeichen wahrgenommen. Das fand ich sehr pointiert dargestellt und passt auch zu dem Thema Gesetzgebung.
Es lohnt sich, bei der Stiftung Datenschutz gibt es ja dieses Format Datenschutz am Mittag. Da kann man grundsätzlich für Werbung machen. Das sind immer gute Vorträge. Man kriegt immer auch die Präsentationen und es gibt auch den Livestream zum aus der Dose gucken, also das Video. Und das lohnt sich in dem Fall auf jeden Fall auch. Ja.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Rudi, mach du mal weiter mit Gesetzgebung, bitte.
Genau, habe ich noch einen Punkt, und zwar der Data Act. Der Data Act ist ja genau das, was man sich ja auch unter der europäischen Digitalpolitik vorstellt. Man will Daten mehr nutzbar machen in verschiedenen Aspekten. Was mir jetzt auffällt, dass jetzt immer mehr Veranstaltungen, Hinweise kommen, die sich speziell auch an Datenschutzbeauftragte richten, im Hinblick auf die Beratung und Unterstützung zum Data Act. Auch beim Data Act gibt es dann wieder Hinweise zum Thema, wie geht man mit personenbezogenen Daten um, die bei dieser Datennutzung anfallen können. Es gibt auch es wird auch Musterverträge geben für verschiedene Konstellationen bei der Datennutzung, bei der Datenherausgabe, bei dem Wechsel von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen, die auf EU-Ebene, und da kennen wir uns wieder ein bisschen aus als Datenschutzbeauftragte, die heißt nämlich dann auch Standard-Vertragsklauseln, Standard-Contractual Clauses, also SCC und Model Contractual Terms, die eben auch auf EU-Ebene vorgegeben werden, zwar nur als Muster und freiwillig, aber auch da wird es spannend werden, inwieweit man da unterstützen kann. Und da würde es mich interessieren, haben Aufsichtsbehörden das auch im Blick? Ich weiß, dass es die Hamburger Aufsicht hat am 15. Mai dazu eine Veranstaltung. Gibt es da eine Abstimmung zwischen den Aufsichtsbehörden oder wird das auch schon abgewartet, bis dann der Data Act am 12. September zur Anwendung kommt?
Ja, haben wir auf dem Schirm. Den Data Act haben wir auch tatsächlich schon in der Beratung, an mehreren Stellen tatsächlich. Also das Zusammenspiel von Data Act und Datenschutzgrundverordnung, das wird besonders schwierig dann, wenn wir komplexere Systeme haben, wo wir mehrere Akteure in der Kette haben und dann unterschiedliche Interessen und Zugriffsbefugnisse bestehen. Und dann das auseinander zu dividieren, wird zum Teil, das ist durchaus herausfordernd, ne? Und der Data Act ist dann schon ein bisschen ehrlicher wenigstens. Das ganz simple DSGVO bleibt unberührt. Der sagt zumindest noch ein bisschen mehr. Sagt, naja, wenn es einen Konflikt gibt, dann im Zweifel DSGVO. Und bei gemischten Datensätzen, dann ist es im Zweifel auch DSGVO. Das heißt, bei einem gemischten Datensatz, wo sowohl personenbezogene als auch nicht personenbezogene, dann ist im Zweifel der ganze Eimer personenbezogen, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Aber das in ganz viele Fragen sind dann noch nicht ausbuchstabiert, ja, und das hält uns auch in der Beratung auf Trab, und auch wir werden dazu wahrscheinlich nach Kapazitäten ja auch noch eine Veranstaltung machen, wenn wir dann umgezogen sind und ähnliches, also ja, aber das ist auf dem Zettel, also auch das Rechtsproblem haben wir auf dem Zettel, ja.
Gut, dann sind wir im Bereich der Gesetzgebung durch und wir kommen zur nächsten Rubrik KI und Ethik. Lieber Chef, du bist wieder dran.
Ja, wobei, bei der Überschrift kann man schon nachdenken, ne? Also die Unterüberschrift ist Training von KI und Urheberrecht. Das ist, und das ist ja Recht und nicht Ethik, aber trotzdem und gleichwohl passt es da drunter am Ende des Tages. Ich habe es deswegen mal mitgebracht, weil ich zwei Messages damit verbinden möchte. Wir zerbrechen uns den Kopf als Datenschützer. Wie ist das eigentlich mit Personenbezug in KI-Modellen? Und haben dazu auch einigermaßen vernünftige Lösungsvorschläge schon, auch auf ETSA-Ebene. Und parallel und bis jetzt unbeeindruckt davon laufen ganz ähnliche Rechtsfragen im Urheberrecht. Ja, wie ist das, wenn ein Modell mit Bildern eines bestimmten Stils und so weiter trainiert wurde? Darf man das eigentlich? Das sind zum Teil verwandte Rechtsfragen oder zumindest mit vielen Schnittstellen, aber die werden in völlig isolierten Bubbles diskutiert und das müsste man viel mehr zusammen diskutieren. Das findet aber auch schon zum Teil statt und deswegen, das ist die zweite Message, ich wollte auch ein bisschen hier Werbung machen zu einer Situation ja in der Schweiz letztlich, also von der Schweizer Anwaltskanzlei, die auch zum Datenschutz und KI schon relativ viel gemacht hat. Dabei muss man sich immer klar machen, Schweizer Recht, die Schweiz macht nicht mit bei der EU, das hat natürlich dann bestimmte Folgen. Trotzdem und gleichwohl sind die Systeme jetzt nicht total verschieden und die haben eine ganze Reihe zu KI und Datenschutz und auch Urheberrecht, das findet auch in dieser Reihe statt. Ich glaube, es sind mittlerweile über 20 Papiere, 27 Papiere, eine ganze Reihe. Verantwortungsvoller Einsatz von KI im Unternehmen. Und das ist durchgängig lesenswert, mit zum Teil wirklich guten Überlegungen. Ganz toller Fundus für KI, Datenschutz, Urheberrecht.
Ja, kann ich noch ergänzen, finde ich auch gut. Und dem Vorbehalt, das ist Schweizer Recht, ja, aber die Schweiz hat ja auch einen Angemessenheitsbeschluss zum Thema Datenschutz. Das heißt, alles, was die machen, ist unseren Grundgedanken ziemlich ähnlich. In den Feinheiten, wenn es dann um das Schweizer Datenschutzgesetz geht, muss man dann nochmal genauer hinschauen. Aber die Grundzüge, also sprich das, was wir auch haben mit Transparenzanforderungen hinsichtlich der Berechtigung der betroffenen Personen, hinsichtlich der einer Rechtsgrundlage, hinsichtlich eines Datentransfers in andere Drittstaaten, sind sie uns schon sehr vergleichbar und deswegen auch sehr hilfreich. Und was ich eben sehr spannend finde, ist in dieser Thematik mit dem Urheberrecht, ist der nächste Punkt, auf den ich hinweisen will. Wenn man im Netz unterwegs ist oder in sozialen Netzwerken, man findet ja kaum noch irgendeinen Beitrag, wo nicht irgendein Bild mit ausgeschmückt wird, das mit KI generiert wird. Und wer will denn in Anführungszeichen vor der Möglichkeit solcher KI-generierten Bilder noch einen Grafiker oder einen sonstigen kreativen Menschen beauftragen, wenn man scheinbar kostenlos oder schnell alles Mögliche bekommt? Und da gibt es eine Initiative, die eigentlich das umdrehen will. Also ich muss nicht kennzeichnen, dass ich KI einsetze, aber ich kann kennzeichnen, wenn die Leistung von einem Mensch kommt. Also quasi ein Siegel für eine menschliche Intelligenz. Und das fand ich eine nette Idee. Und auch sinnvoll, denn letztendlich sind wir und auch die Sprachmodelle, die ja letztendlich mit Leistungen anderer trainiert werden, darauf angewiesen, dass wir immer wieder kreative Leistungen mit ins Training einsetzen können. Und es gab schon, das hat mir schon mal zu verlängern, eine Studie, dass die KI, in Anführungszeichen, ich fand diesen Begriff sehr malerisch und nachvollziehbar, digitaler Rinder waren, dass eine KI, die nur mit KI trainiert wird, eben keine vernünftigen Ergebnisse mehr bringen kann, sondern dass man immer wieder neue Aspekte mit reintrainieren muss. Und da fand ich die Idee eines Siegels oder eines Nachweises, dass eben noch eine kreative Person dahinter steht, Klammer auf, und auch bezahlt wird, Klammer zu, sehr hilfreich.
Ja. Wobei der Digitalethiker in mir, die letzten Reste davon, natürlich die Frage stellt, also jetzt, so weit ist es jetzt. Ne? Also ich muss als Mensch, ne, wir reden ja als Juristen auch häufig von Beweislast, wer muss eigentlich was darlegen und beweisen. Und dass ich jetzt heutzutage als Mensch beweisen muss, dass der Content, den ich liefere, menschlich ist. Ja, ich hätte es mir anders gewünscht.
Veröffentlichungen. Willst du mal anfangen, Rudi?
Nee, eigentlich nicht, weil mein Punkt hatte ich ja vorhin schon gebracht. Das war der Hinweis auf die Veröffentlichung der Stiftung Datenschutz mit ihren tollen so Angeboten. Es bleibt eigentlich nur, wenn man da schon auf einen Veranstaltungshinweis, was ja auch wieder gut mit in das Thema passt zum KI, weil das findet im schönen Baden-Württemberg statt.
Ja, und nicht nur das, sondern an einer sehr, sehr schönen Hochschule, wo ich lange tätig war. Das Institut für Digitale Ethik hat die Idepolis-Tagung 2025. Das ist ein Format, das gibt es schon lange. Da wird auch immer der der Meta, der Medienethik Award, vergeben. Und das machen Studierende, die ein Semester lang journalistische Arbeit screenen und dann immer prämieren einen Beitrag, der ein komplexes Thema, hier in aller Regel KI, in dem Fall KI und Bildung, ja, sehr gut adressiert. Also da hat in der Vergangenheit schon die Zeit gewonnen oder bestimmte öffentlich-rechtliche Rundfunkformate haben gewonnen. Und das wirklich Tolle und Spannende an der Sache ist, die Journalistinnen und Journalisten, die ausgezeichnet werden, also ein Ranga Jogeshwar zum Beispiel, die kommen zu dieser Veranstaltung, obwohl sie vielleicht andernorts ein hohes Honorar erwarten würden, for free, weil dieser Preis, der von Studierenden vergeben wird, das wird als sehr ehrlich empfunden. Es ist tatsächlich, ne? Also wenn die sagen, etwas ist gut, dann freut das. Deswegen ist das immer eine sehr schöne Veranstaltung und es geht diesmal um KI und Bildung, künstliche Systeme im Unterricht und Lehre. Das heißt, da wird auch gezeigt, was gibt es schon in der Praxis, was ist da Best Practice vielleicht sogar und auch, weil es das Institut für digitale Ethik ist, wird auch immer kritisch reflektiert. Was ist gut, was ist schlecht, also auch sehr diskursiv und also herzliche Einladung an alle. Und die Hochschule der Medien ist auch eine schöne Hochschule.
Gut, dann sind wir, also sagt's mir, wenn ich falsch liege, aber mit den Themen durch, die wir auf der Liste hatten. Nicken sehe ich, dann sage ich herzlichen Dank, wir sind gut in der Zeit. Rudi kommt noch in den Supermarkt, bei euch machen die Läden offensichtlich früh.
Um 20 Uhr, ne? Bei mir hier um 22 Uhr, das ist sehr praktisch.
Ja, wir sind familienfreundlicher.
So kann man es auch sehen, ja.
Dann, liebe Zuhörenden, habt herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, habt interessante Anregungen gefunden, um ein bisschen weiter zu stöbern und nachzulesen und euch weiter zu informieren. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es uns. Ihr könnt uns da eine Nachricht schicken oder so. Dir, lieber Rudi, herzlichen Dank wieder, dass du da warst, dass du da diese wunderbare Liste zusammengestellt hast. Wir verlinken alles auf unserer Page, geht auch sozusagen dann zum Bericht. Lieber Chef, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast an einem aufregenden Tag, wo vieles passiert ist und du dir die Zeit nimmst, einfach in die Themen hineinzuspringen und das Gute und Interessante herauszufiltern. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Der nächste Datenzirkus folgt ganz sicher. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Wiederhören, tschüss.